Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt. Um diese Geschichte geht es, dass man Weihnachten verpennen kann. Das heißt, man feiert das Weihnachtsfest. Wir wissen, in 4 Wochen ist Weihnachten. Dann gibt es erst was zu feiern und man kann jede Menge Geschenke verteilen und bekommen. Für Christen hat aber Advent immer noch eine zweite Dimension, und das ist die Dimension, die wir auch verschlafen können, dass nämlich Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich werde wiederkommen. Alle werden das sehen, ich werde wiederkommen in Herrlichkeit, und dann ist das Ende der Welt. Die Christen damals haben das erhofft für ihre Generation, und wir hören uns mal einen Bibeltext an und steigen in den ein, der in diese Zeit geschrieben wurde, aber auch für heute noch eine Menge zu sagen hat. Davut, kommst du zu mir nach vorne, dann können wir zusammen lesen. Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt. Der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand. Blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinen Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Macht ernst damit, und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen.
هیچ چیز به کسی مقروض نباشید به جز محبت کردن به یکدیگر. کسی که دیگران را محبت می کند شریعت را به جای آورده است. همه احکام خدا: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مبرز و هر حکم دیگر در این حکم است که همسایت را مانند جان خود دوست بدار. خلاصه شده کسی که همسایه خود را دوست دارد به او بدی نمی کند. پس محبت اجرای کامل تمام شریعت است. به علاوه شما می دانید که ما در چه زمانی هستیم و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است. امروز نجات ما از آن روزی که ایمان آورده ایم نزدیک تر است.
Die Nacht geht zu Ende. Bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierde keine Macht über euch gewinnt.
شب تقریبا گذشته و روز نزدیک است. پس کارهای تاریکی را مانند لباس کهنه از خود دور اندازیم و زره نو بپوشیم. چنان رفتار کنیم که شایسته کسانی باشد که در روشنایی روز به سر میبرند و از عیاشی و مستی و فسق و هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم. خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید.
Bald ist die Nacht vorüber und der Tag Gottes bricht an. Das ist die Botschaft der Christenheit. Es gibt ein Ende der Welt. Dieses Ende wird dadurch herbeigeführt, dass Jesus wiederkommt und die Welt richtet. Alle Menschen müssen sich für ihre Taten vor Gott verantworten. Interessant ist, dass die Christen im ersten Jahrhundert dadurch nicht in Angst gerieten. Im Gegenteil, es war Freude und Gelassenheit. Sie konnten jede Menge einstecken. Viele von ihnen bekamen ganz persönlich Ärger, Familienmitglieder bekamen Ärger, sie wurden gefoltert, getötet. Sie konnten gelassen bleiben, weil sie wussten, das, was wir hier auf der Erde erleben, ist nicht das Letzte. In der Kirchengeschichte hat es dann immer wieder Einzelne gesagt, Jesus kommt wieder im Jahr 1000, dann wird er wiederkommen und dann haben sich Leute versammelt, haben aufgehört zu arbeiten, haben auf Jesus gewartet und es war nachher große Freude, nicht bei ihnen, sondern bei den Gegnern, die gesagt haben, ihr seid bescheuert und jetzt hat man es mal wieder gesehen. Das heißt, wenn man diese Hoffnung hat, heißt es nicht, dass man sich zurückzieht und sich nicht mehr in diese Welt hineingibt. Die Klöster zum Beispiel, die überall gegründet wurden, man dachte immer, das sind Rückzugsorte. Nein, weit gefehlt. Die meisten Klöster sind Orte, wo Menschen gesagt haben, wir müssen uns auf Gott konzentrieren, wir müssen zu ihm beten und dann müssen wir in diese Welt hineinwirken. Es waren immer Orte, von denen ganz viel Leben und Hoffnung auch in das Umfeld hineinkam. Also, Advent. Bleibt niemandem etwas schuldig. Eine ganz einfache Verhaltensmaßregel. Steuern zahlen. Zoll bezahlen. Rechnungen bezahlen. Kredite bezahlen. Eigentlich selbstverständlich. Jedenfalls für Christen. Ich kenne Christen, die, wenn sie ein Zahlungsziel auf der Rechnung haben, immer in der letzten Stunde überweisen, weil da geht's ums Prinzip. Als Christen müsste man zu denen gehören, die sagen, da ist eine Leistung erbracht worden und die bezahle ich. Und wenn auf der Rechnung 30 oder 100 Tage sind, bezahle ich sie sofort. Gehört einfach zum guten Ton. Rechnungen bezahlen ist unsexy. Das gehört so zum Alltag, ist so irgendwie normal, eigentlich sollte es das sein. Und ist das die wirkliche Haltung, mit der man die Wiederkunft Jesu erwarten kann? Wir brauchen manchmal so ganz banale Hinweise, um deutlich zu merken, worum es geht. Jesus sagt, ich komme wieder, freut euch, aber habt keine Angst. Rechnet damit, dass ich wiederkomme, aber stürzt euch voll in die Arbeit, die zu tun ist. Bleibt sachlich, bleibt nüchtern, keine Angst, keine Panik. Wir erleben im Moment wieder, dass gesagt wird, die Welt geht unter und man muss sagen, ja, irgendwann wird sie untergehen, aber nicht durch uns, sondern Gott wird es sein, der der Welt ein Ende setzt. Wie kann man also heute damit leben, dass man als Christ weiß, unser Leben ist vergänglich, wir sind verantwortlich für die Schöpfung, was kann man tun? Im Moment wird versucht, Panik zu machen. Ich möchte mal ein Beispiel herausgreifen, um zu zeigen, dass man ruhig, nüchtern und sachlich nachfragen muss, was müssen wir eigentlich tun? Der neue Umweltbericht der Bundesregierung ist sehr trockenes Zeug, kann man mal lesen. Als er da vorgestellt wurde, sprach unsere Umweltministerin von 6000 Hitzetoten durch den Klimawandel. 6000 Tote, das macht Angst. Vielleicht bin ich nächstes Mal dabei. Deswegen muss man genau gucken, was steht da eigentlich. Und nun guckt man in die Statistik und dann haben sie gesagt, an allen Tagen, wo es über 20 Grad war, wie viele Leute sind dort mehr gestorben als der Durchschnitt? Und so kommt die Zahl 6000 zustande. Übrigens, in Italien ist die Lebenserwartung um 2 Jahre höher. Es gibt mehr heiße Tage. Japan hat sogar noch mehr heiße Tage und die Lebenserwartung ist 7 Jahre höher. Also ein bisschen hingucken. Was passiert hier eigentlich? Warum wird hier Angst gemacht? Eigentlich müssen wir etwas tun. Übrigens, die meisten Toten gibt es im Februar. Ja, also wie gesagt, wenn man eine Statistik so auslautscht, dann muss man sich auch überlegen, was gibt es auch noch an anderen Rückschlüssen. Also nach wie vor ganz klar, wir leben hier in Gottes Schöpfung und wir müssen etwas tun, um von unserem Überkonsum und von der zerstörerischen Lebensweise runterzukommen. Aber wie denn bitte? Indem man Angst macht oder indem man anfängt, nüchtern nachzudenken? Es gibt zum Glück ganz viele Menschen, die meisten sind nicht Christen, die aber nüchtern nachdenken und sagen, was kann man machen? Wo kann man das Hirn einsetzen? Denn das Problem ist, wenn wir Angst und Panik haben, dann übernimmt unser Reptiliengehirn. Das ist der Teil des Gehirns, der sieht nur noch schwarz und weiß und sagt, wir müssen ganz schnell was machen, koste es, was es wolle. Und was dabei rauskommt, sehen wir in unseren Tagen. Kostet alles viel Geld, bringt nicht viel. Und deswegen brauchen wir Leute, die auf der Erde stehen und sagen, Leute, nun lassen wir uns mal nicht Angst machen, sondern gucken sachlich, was können wir machen. Damit sind wir übrigens in der Vergangenheit auch schon ganz gut gefahren, kann also nicht schaden. Das meint Jesus. Lasst euch nicht irre machen, bleibt mit beiden Beinen auf der Erde. Tut die Dinge, die ihr verstandesmäßig sehen könnt, und investiert euch da rein. Sagt nicht, die Erde geht sowieso unter, also müssen wir uns auch nicht darum kümmern. Das ist Quatsch, sondern tut, was euch möglich ist. Aber schaltet euer Gehirn ein. Ist eine gute Schöpfung Gottes zum Gebrauch bestimmt. Zweitens, bleibt niemand etwas schuldig, außer der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Also, Rechnung kann man bezahlen, Haken dran, erledigt. Bei der Liebe ist das etwas anderes. Das ist eine Daueraufgabe, die habt ihr nie erledigt. Im Grunde bleibt ihr an diesem Punkt Schuldner das Leben lang. Das ist wichtig, das zu sehen, dass es eine Daueraufgabe ist, weil es gibt Menschen, die erkannt haben, dass wir lieben sollen und eigentlich permanent ein schlechtes Gewissen haben, weil sie zu wenig lieben, weil sie nicht das getan haben, was sie eigentlich hätten tun können. Liebe ist ja nicht nur, dass man irgendwie Gefühle für die Menschen entwickelt. Liebe ist immer ganz konkret. Man tut Gutes. Man hilft Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Man investiert in diese Liebe eine ganze Menge Zeit und Kreativität und guckt, wie kann man Menschen weiterhelfen. Und da werden wir nie an unser Ende kommen. Da werden wir nie sagen können, das ist erledigt. Das ist die Sache, die der Liebe innewohnt. Damit sollen wir rechnen. Deswegen sagt Paulus hier ganz klar, rechnet damit, mit dem Thema seid ihr niemals durch. Und ich glaube, wenn man das weiß, geht man anders daran. Dann sagt man, ich kann das tun, was heute mir möglich ist. Ich kann das machen, wo ich eine Chance habe, etwas zu bewirken. Macht ernst damit, Liebe zu leben und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. In Katastrophen ist das so, dann ist jeder selbst sich selbst der Nächste. Paulus sagt, im Angesicht dessen, dass Jesus wiederkommt, konzentriert euch auf das, was wichtig ist. Wenn man weiß, dass man irgendwann sterben muss, dann verliert man sein Leben nicht mehr in Kinkerlitzchen. Dann guckt man, dass man das Wesentliche tut und das ist der Drive, den Paulus hier bei uns erzeugen möchte. Schaut euch das an, was wirklich wichtig ist, wenn ihr daran denkt, dass ihr euch vor Gott verantworten muss. Und hier kommen in dem Text eine ganze Menge praktische Dinge vor, die auch in den 10 Geboten sind. Nicht die Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht neidisch sein, was auch immer. Lauter gute Dinge, an die man sich halten kann. Die Summe der Gebote ist die Liebe. Deswegen die Frage, wer ist mein Nächster? In manchen englischen Übersetzungen steht Neighbor. Das grenzt die Sache herrlich ein, weil man hat links und rechts einen Nachbarn, vielleicht noch oben und unten. Und das war's dann. Und das kann man schnell abhaken. Aber Nächster ist mehr. Nächster, da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn er Flüchtling ist oder schwul, die Frage und die Antwort Jesu, hast du was an den Ohren? Das heißt, wenn du Einschränkungen machst, wo du sagst, ja, die Leute liebe ich und die auf gar keinen Fall, musst du dir von Jesus anhören, du hast es nicht verstanden. Wenn du nur die Leute liebst, die dich auch lieben, kein Kunststück, kann jeder. Schwierig wird es bei den Menschen, die wirklich Liebe brauchen, die weit weg sind von der Liebe, die ohne Liebe leben und wo du die Möglichkeit hast, zu helfen. Die Frage ist, alle, aber nicht alle auf einmal. Das ist der Gedanke. Immer das, was dir gerade möglich ist. Nun könnte man sagen, das ist eine Vereinfachung oder Erleichterung. Ich finde, das ist nicht so. Letztendlich steckt dahinter ein Motto. Das hat Augustinus mal geprägt und hat gesagt, liebe nur und dann tu, was du willst. Liebe nur und dann tu, was du willst. Das ist eine ganz einfache Regelung. Die kann man in den Alltag mitnehmen. Diesen Satz kann man sich merken. Und man kann sich vor jeder Entscheidung fragen, wie sieht Liebe hier aus? Und das kann man dann tun. Das Lebensmotto unserer Zeit ist etwas anderes. Tu, was du willst. Da wird einfach die Liebe weggelassen. Es gibt eine Menge Menschen, die wollen Liebe leben, aber man muss immer gucken, was passiert im Alltag. Fromme Sprüche gibt es überall, dass Leute sagen, ja, Nächstenliebe ist ganz wichtig, aber wenn du in den Alltag hineinkommst, stößt du auf dieses, jeder tut, was er will. Und die Liebe, das sind irgendwelche hehren Schwüre. Und das ist bei uns Christen leider auch oft so. Wir sprechen nicht über Menschen, die nicht hier sind, sondern auch bei uns kann es sein, dass irgendwann dieses Tu, was du willst, übrig bleibt und die Liebe ist irgendwie keine Zeit. Und deswegen brauchen wir diese Erinnerung. Ihr seid immer herausgefordert zu lieben. Hört nie auf, das zu tun, was euch möglich ist. Macht das, was Gott euch aufs Herz legt. Es geht also darum, bewusst zu leben. In dem Text steht, es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Man kann schlafen und ist trotzdem beschäftigt. Man kann so in Hektik sein, so im Leben eingebunden, dass man trotzdem müde wird und eigentlich verschlafen reagiert. Weil wenn wir in Action sind, wenn wir ständig irgendwas zu tun haben, heißt das nicht, dass wir wach sind. Wir merken, dass das politisch so sein kann, dass man so im Alltag eingebunden ist, dass man nicht sieht, was gerade passiert. Wir sind als Menschen oft sehr verschlafen und manchmal richtig müde. Und wir brauchen, dass Gott uns aufweckt. Dass er sagt, du bist vielleicht müde geworden, Liebe zu leben, weil du sagst, das bringt ja sowieso nichts. Und deswegen mache ich dir Mut. Steh auf und geh diesen Weg weiter. Es ist der Weg, der in Gott gefällt und der Zukunft hat. Hier gibt's noch ein paar Hinweise dazu. Vers 13. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Manche haben schon sicher gut erkannt, das ist das Motto, in dem wir gerade so leben in unserer Gesellschaft. Das ist das gängige Lebensmotto, man nennt das Hedonismus. Und wir merken, es führt an vielen Stellen nicht weiter. Es führt mitten ins Verderben. Und deswegen sagt Paulus das hier nochmal ganz deutlich, damit auch jeder sagen kann, ich hab's nicht gewusst. Das sind die Lebensarten, die führen euch direkt vor die Wand. Ihr werdet nicht weiterkommen, weil ihr merkt, ihr habt etwas dabei vergessen. Deswegen lebt im Licht, bleibt sauber. Lebt nicht nur oberflächlich rein, das kennen wir auch, viele Saubermänner, irgendwann kommt es raus, die Leiche im Keller stinkt. Deswegen bleibt dran. Versucht ehrlich zu sein in euren Maßen, das, was ihr tun könnt, zu tun. Seid echt, bleibt dran. Und der letzte Vers bringt es auf den Punkt, lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierde keine Macht über euch gewinnt. Das ist der Kern der Sache. Wir sind immer wieder in diesem Kampf. Tu, was du willst, was unser Ego uns sagt, und das zu tun, was Jesus sagt. Liebe und dann tu, was du willst. Und Jesus sagt hier nicht einfach, ihr habt jetzt noch eine Aufgabe auf der To-Do-Liste. Das Wort, was hier hintersteht, heißt, zieht Jesus an, hüllt euch in eine Christuswirklichkeit. Vielleicht müssen wir uns das so vorstellen, wenn wir uns morgens anziehen, dann sehen wir zu, dass wir einigermaßen zivilisiert aus dem Haus kommen. Vielleicht müssen wir beim Ankleiden noch einen bewussten Schritt dazu nehmen und sagen, zu meinen Klamotten, die ich anziehe, ziehe ich mir jetzt noch Jesus an. Das heißt, egal wo ich gerade dabei bin im Alltag, was ich tue, wo meine Gedanken sind, Jesus ist immer dabei. Es ist ein Bild. Und wir wissen, es gibt noch schönere Bilder, Jesus wohnt in uns, es ist also nicht nur an Kleidung abhängig. Aber wir brauchen diese Bilder, um zu sehen, wir gehen mit Jesus in den Alltag. Und dann müssen wir aber auch auf uns selber achten, dass wir nicht unsere selbstsüchtige Natur hätscheln. Eine wunderschöne Formulierung. Ich möchte am Ende einen Segen vorlesen. Ein Segen, den Hans-Dieter Hüsch formuliert hat und wo ich finde, er bringt das, was diese Haltung, die hier beschrieben wird, ist, wunderschön auf den Punkt. Im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Er möge uns weiterhin lehren, das Kreuz als Krone zu tragen und darin nicht unsicher zu werden. Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein. Er möge, wie es auskommt, in unsere Herzen eindringen, um uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen, uns auf Wege zu führen, die wir bisher nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr unser nämlich aufrechten Gangs ist, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges gehen lässt, fröhlich sehen, Entschuldigung, weil wir es dürfen und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit anfangen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln. Denn wir sind Kinder Gottes, Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen oder ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können und sagen Donnerwetter. Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen. Und sie seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus hieße und weil die Liebe alles überwindet und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Ich lade uns ein zu einem Moment der Stille zum persönlichen Gebet.